heute das Thema Lebenskraft. Wir in der Meditation Harmonie. Harmonie ist eben das Gleichmaß der Kräfte, dass eben alle Kräfte, die wir zur Verfügung haben, harmonisch miteinander korrespondieren. Die sieben Grundkräfte, das ist eben angefangen von dem Einheitsempfinden über die selbstlose Liebe, die wir die letzten zweimal meditiert haben oder über die wir gesprochen haben, das wäre so quasi der Anfang. Aber insgesamt hat es eben diese sieben Kräfte und diese Kraft, die eben mit Harmonie oder dem Ätherkörper oder der Lebenskraft zu tun hat, die sorgt eben dafür, dass wir die Fähigkeit erlangen, dass wir in der Lage sind, uns selbst zu regulieren in unserem Energiesystem. Der Ätherkörper, den wir vorhin durch Reiben in den Händen kennengelernt haben und der auch im Kontakt zu anderen Menschen sehr eine große Rolle spielt, je nachdem wie nah man an anderen Menschen kommt. Der Ätherkörper, der sorgt dafür, dass wir innerhalb von unserem Organismus eigentlich gesund bleiben. Also wenn wir uns schneiden mit dem Messer und es entsteht eine Wunde, wir geben ja dem Finger, den wir geschnitten haben, keinen Befehl, dass er sich jetzt wieder regenerieren soll. Das macht er automatisch. Aber selten denken wir darüber nach, wer ist eigentlich dafür zuständig, dass das so automatisch geht und dass es so reibungslos vonstatten geht. Das ist eben der Ätherkörper oder der innere Arzt, so wird er auch genannt. Und der sorgt automatisch dafür, dass eben Verletzungen oder Disharmonien im Organismus normalerweise wieder in Ordnung kommen. Und es ist sogar so, wenn wir ihn nicht stören bei seiner Arbeit, dann sind wir blendend gesund. Da gibt es gar kein Problem eigentlich mit dem Ätherkörper, weil der sorgt automatisch für Energiezufuhr. Zufuhr durch Sonnenlicht und durch Bewegung und so weiter. Das ist allerdings die Kundalini, die durch Bewegung die Muskelkraft stimuliert, aber die Vitalität oder Lebenskraft wird durch die Sonneneinstrahlung stimuliert und wir nehmen sie über die Nahrung des Chlorophyll wieder auf. Und deswegen ist ja auch vegetarische Lebensweise die effizienteste Art, sich mit Energie zu versorgen, weil alles andere hat alle möglichen Umwege, die in Kauf genommen werden müssen. Aber das Chlorophyll, das gebildet wird durch die Photosynthese, das ist eigentlich das, was das Prana, so nennt man das in der Fachsprache, am ehesten vom Körper dann auch wieder aufgenommen wird. Und der innere Arzt, der steht uns immer zur Verfügung. Das ist eigentlich der hochentwickelste Körper in unserem System. Der ist schon wirklich sehr alt und entsprechend weit ausgebildet, sodass er eigentlich für uns immer nur das Positive sucht. Man merkt es auch sehr deutlich, wenn Menschen sich umbringen wollen, da rebelliert der Ätherkörper. Der Ätherkörper sorgt immer dafür, dass man lebt, dass man am Leben bleiben möchte, auch wenn man eine andere Einstellung hat zum Leben und sich das Leben nehmen möchte. Der Ätherkörper, der rebelliert dann. Es gibt einen enormen Widerstand vorm Selbstmord, sodass man eigentlich im Grunde genommen dann so einen Kampf hat zwischen diesen zwei Instanzen. Aber der möchte das Leben fördern, nimmt immer Partei fürs Leben. Und dieser Ätherkörper, der kann eigentlich durch unser Verhalten nur beeinträchtigt werden. Man muss jetzt einfach rausfinden, was dort den Ätherkörper beeinträchtigen. Und das ist eben zu wenig Schlaf beispielsweise oder schlechte Ernährung oder Konflikte permanenter Art oder ja, Drogen natürlich, alle möglichen Art von Drogen, die dann den Ätherkörper sehr stark beeinträchtigen. Und da gibt es Medikamente und alle möglichen Dinge, die im Grunde genommen da eine sehr starke Disbalance herstellen. Und zum Schluss ist natürlich so, wenn das Immunsystem, das ist eben der medizinische Begriff für diesen Bereich, und das gestört ist, dann braucht es also sehr, sehr viel Wissen und sehr viel Aufmerksamkeit, um das einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, wenn das nicht mehr natürlich funktioniert. Und deswegen ist es natürlich sinnvoller, dem Ätherkörper von vornherein die Möglichkeit zu geben, dass er sich regeneriert, also durch ausreichend Kontakt mit der frischen Luft, genug Schlaf, vernünftige Ernährung, einfach auch einen vernünftigen Rhythmus im Tagesablauf, das ist auch sehr wichtig natürlich, dass man sich selbst versucht, so weit kennenzulernen, dass man einen vernünftigen für sich angemessenen Rhythmus pflegt. Und das kann mit Ruhepausen oder Bewegung und auch Rückzug im Sinne von Meditation bereichert werden natürlich. Also der Ätherkörper ist für uns eine Instanz, die uns wirklich total zur Verfügung steht, und wir haben die Möglichkeit, durch unser Verhalten den in seiner Arbeit zu begünstigen oder eben ja, zu stören. Stören tun wir den Ätherkörper auch, indem wir für starke Erregungen sorgen, also Kaffee und alle möglichen Arten von Drogen, die dann natürlich den Ätherkörper immer in eine gewisse Spannung versetzen. Genau das gleiche gilt für Nikotin. Und auch natürlich gefühlsmäßig erregende Zustände können den Ätherkörper behindern. Also stellen wir uns mal vor, zwei stehen vor einem Kaffee bzw. vor einer Konditorei, und da ist gerade an der Konditorei ist eine Baustelle, und oben sind sie am Dach am Hantieren und werfen die Ziegel hin und her, um dann das Dach zu reparieren. Und die gucken beide, gucken die Auslagen an, warten jetzt vielleicht auf den Bus oder so und haben Zeit genügend und schauen sie sich die Auslagen an und was da für Kuchen oder sonstiges Gebäck ausgestellt ist. Und der eine, der schaut das Gebäck an und dem läuft dann das Wasser mit im Mund zusammen und stellt sich vor, wie das dann schmeckt. Während da oben natürlich die zugange sind mit ihren Ziegeln hin und her. Und der andere schaut sich das ganz neutral an. Ja, einfach so interessemäßig, ohne dass da irgendwelche Gefühle oder Wünsche provoziert werden. Und jetzt passiert dem Arbeiter da oben auf der Baustelle, auf dem Dach, ein Missgeschick und er lässt den Ziegel fallen. Und er saust jetzt auf die beiden zu. Jetzt wäre die Frage, ja, wen trifft's? Bitte? Der Pech hat, aber wer ist das? Wer hat Pech in dem Augenblick?
Der abgelenkt ist.
Der abgelenkt ist, natürlich, ja. Also der schon sich vorstellt oder bildlich ausmalt, wie das schmeckt und so weiter. Der hat keine Möglichkeit, dieser Situation auszuweichen, weil er in seiner Reaktion blockiert ist. Anderes Beispiel, ihr kommt auf einer Hauptverkehrsstraße, wo ihr Vorfahrt habt, mit dem Auto entlang, und irgendwann kommt so eine Rechtseinbiegerstraße, so wenn man von Glarus auf Netztal fährt. Da ist doch vor Netztal ist eine Straße, wo es runter zum Schwimmbad, zur Party geht. Ne? Und da kommen ab und zu mal Autos hoch, und die haben manchmal das Gefühl, sie können doch irgendwie durchschlüpfen und da auf die Hauptstraße durch. Und hier kommt da so ganz ja, entspannt an, und 200 Meter bevor die Straße kommt, habt ihr schon irgend so ein komisches Gefühl. Meldet sich etwas, da muss jetzt vorsichtig sein. Und er geht schon so ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter, und tatsächlich, da kommt einer angeschossen und versucht vor euch noch links abzubiegen. Und ihr seid ganz gelassen, bremst ein bisschen ab, und die Situation geht nahtlos vorüber. Wenn ihr aber jetzt innerlich mit allen möglichen Dingen beschäftigt seid, mit Telefon und abgelenkt beispielsweise, oder regt euch auf über irgendjemand, der jetzt gerade irgendwas gemacht hat, dann garantiere ich euch, ihr werdet einen Unfall haben. Das ist fast, also wenn nicht irgendwelche anderen karmischen, nicht karmische Zwänge da oder gutes Karma jetzt das verhindern würde, dann ist einfach die Gefahr riesig groß, dass man dann in so eine Situation reinrauscht und dann ja, in so einen Unfall verwickelt wird. Und meistens ist ja auch, wenn der Körper oder sagen wir, das ganze Seelenleben innerlich erregt ist, ist man nicht mehr in der Lage, vernünftig zu reagieren. Und das hat viel mit dem Ätherkörper zu tun, dass der nicht mehr einen entsprechende Hinweise geben kann, dass man sich anders da verhält. Genauso ist es bei Krankheiten und eben auch in der Atmosphäre von Kranken oder Gesunden. Also Kranke zum Beispiel haben ja relativ wenig Vitalität bzw. gar keine. Kinder haben sehr viel Vitalität. Und manche Vorliebe von älteren Menschen gegenüber Kindern ist nicht aus Selbstlosigkeit, sondern eben wegen der Vitalität, die dann abgezogen wird von den Kindern. Also man sollte sehr gut aufpassen, dass man Kinder, die eben jung, vom Babyalter bis 10, 12 Jahre, dass man die nicht zwingt, mit Älteren zusammen zu sein. Wenn sie das freiwillig machen, ist okay. Ja. Aber auf keinen Fall im Bett von Großeltern schlafen lassen oder sowas. Würde ich auf jeden Fall nicht machen, weil die dadurch enorm Vitalität verlieren. Das fehlt ihnen dann.
Mhm. Ja. Also ich habe das Glück, nie müssen das Großeltern schlafen.
Also so Sachen wären wichtig. Ne? Also dass man den Kindern nicht unnötig Lebenskraft abzieht. Manche Ältere machen das dann, indem sie Tauben füttern, dann ziehen sie auch Lebenskraft von den Viechern, also von den Vögeln ab natürlich. Auf die Art und Weise wird auch Vitalität übertragen.
Okay, das jetzt auch mit dem Alter, das ist ja alles relativ. Also geht ja auch jung, also ältere Leute, die jetzt mehr Energie haben, mehr als jung.
Ja, man muss unterscheiden zwischen Energie und Vitalität. Energie kann durch Erregung sehr leicht entstehen, indem man sich immer ein bisschen aufputscht und erregt, gefühlsmäßig. Dadurch kann ein Mensch sehr vital erscheinen oder ja, energievoll. Aber das ist noch lange nicht gesagt, dass der vital ist. Weil Vitalität ist etwas Ruhiges, strahlt aus.
Ja, aber das schmeckt immer Zufriedenheit ja auch verbunden.
Ja, es kann damit verbunden sein, aber Vitalität ist etwas, wo auch durch die Haut sehr stark ausgestrahlt wird und durch Freude, durch auch Humor, Bereitschaft, was leicht zu nehmen. Leichtigkeit entsteht durch Vitalität. Nicht unbedingt so eine drängende Energie, sondern eher im Sinne von Leichtigkeit und Humor. Das ist ein Ausdruck von Vitalität. Also wenn man mal eine Sache leicht nehmen kann und mal darüber lacht, und man auch über sich selber lacht. Und da kommen wir jetzt an einen Bereich, der eigentlich sehr wichtig ist im Zusammenhang mit Vitalität oder mit Harmonie. Wir haben ja grundsätzlich diese zwei Welten, in denen wir leben. Einmal die Person, ja, mit ihren sterblichen Eigenschaften, Denken, Fühlen, Handeln, mit dem Gewicht und den Gefühlen und dem Denken, der Einstellung. Und dann haben wir den unsterblichen Mensch. Ja, das ist der Mensch, der durch Wille, Liebe, Weisheit repräsentiert wird. Wille ist einfach der Drang, das Gute in eine Situation hervorzubringen. Liebe ist die Bereitschaft, sich immer in Einheit zu begeben mit allem, das alles als Ganzes zu sehen. Und die Weisheit wäre die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu reinigen und zu regenerieren. Das ist unser unsterblicher Teil. Und in der Meditation versuchen wir ja, die Person zu vergessen, die ist dann plötzlich vielleicht sogar nicht mehr spürbar, abwesend. Wir fühlen uns ganz leicht und nehmen plötzlich so ein Glücksgefühl wahr, eben durch die Leichtigkeit. Und in der Esoterik ist ein Schalter oder so der Schlüssel zu diesem unsterblichen Wesen, ist eben diese Sonnenkraft oder die Vitalität, die einen dazu befähigt, sein eigenes System selbst zu regulieren. Das heißt, dass man erstmal lernt, sich selber kennenzulernen und dann seinen eigenen Energiehaushalt so weit zu verstehen oder zu harmonisieren in dessen Folge, dass eigentlich Krankheit gar kein Thema mehr ist. Und das fördert eben diese Fähigkeit, dass ich einerseits meine Person als ein handelndes Wesen wahrnehmen kann, das bestimmte Vorstellungen und Meinungen hat und auch bestimmte Ziele, ja, und auch bereit ist, für bestimmte Sachen gar zu stehen. Andererseits aber innerlich merke, dass es etwas gibt, wo meine Seele einen Aspekt hinzugewinnt, der jenseits von der Person ist und der etwas mit Liebe zu tun hat, der etwas mit Reinigung oder Weisheit zu tun hat und der auch etwas mit dem Willen zum Guten zu tun hat. Und je mehr ich mich dem Willen zum Guten, der Liebe, der selbstlosen Liebe und auch der Reinheit widme, umso freier wird die Person, umso natürlicher werden Begegnungen zu anderen Menschen, umso leichter gelingen Dinge, die vorher sehr schwierig schienen. Das ist eben eine interessante Entdeckung, die wir machen, dass eigentlich, wir sind ja so drauf dressiert oder drauf fixiert, wir müssen uns fortbilden, wir müssen Fähigkeiten antrainieren, wir müssen uns ja, alle möglichen Qualifikationen unterziehen, damit wir im Leben bestehen können. Konkurrenzkampf bestehen und all diese Sachen, wir müssen uns anstrengen und konzentrieren und haben immer das Gefühl, ja, dann müssen wir trainieren, den Körper trainieren. Wir müssen lernen, uns zu beherrschen, gefühlsmäßig, wir müssen, und es ist immer dieses Müssen, ja, diese gesellschaftliche und sonstige Pflicht, die da, oder Vorstellung von Pflicht, die damit verbunden ist, und wissensmäßig und all diese Aspekte, die man normalerweise hatte, Schule, Lehre, Beruf und so weiter. Und das sind Dinge, die eigentlich im Grunde genommen alle zur sterblichen Person gehören. Und im Grunde genommen, wenn man jetzt dieses Beispiel von dem Weinstock und der Ernte, die wir aus der Bibel kennen, nehmen, dann bringt es eigentlich für die Unsterblichkeit nur relativ wenig, solange wir für uns selbst nur arbeiten. Solange wir nur dafür sorgen, dass wir fähiger werden oder mehr Vermögen oder mehr Möglichkeiten für uns selbst uns erarbeiten, umso weniger bringt das eigentlich für den unsterblichen Mensch. Und das Interessante ist, ist sogar so, je mehr wir uns an Besitz, Möglichkeiten, Bildung und sonstiges aneignen, umso mehr werden wir eben schicksalsmäßig auch blockiert. Das ist eben das Paradoxe. Nur bis man das dann mal merkt, kann ein ganzes Leben vorbeigehen. Und der viel interessantere Weg ist, um glücklich zu werden. Eigentlich suchen wir ja Glück, das ist so das Innere, der innere Antrieb. Der interessantere Weg ist, sich mal ganz aus der Person zurückzuziehen und natürlich den Kräften mal versuchen anzunähern und zu schauen, ja, was ist überhaupt für mich vorgesehen. Ja. Weil solange ich mir eine bestimmte oder begrenzte Vorstellung von meinem Leben mache, solange habe ich natürlich sehr viel Stress oder provoziere auch Stress bei anderen. Und der spiegelt natürlich auf mich zurück zum Schluss. Und wenn ich aber mit der Seele in Kontakt bin, also mit diesen unsterblichen Eigenschaften, die wir jetzt in dieser 7er-Zyklen einteilen, und auch merke, aha, da ist eine bestimmte Eigenschaft, die kommt mir besonders nah. Und wenn ich die jetzt mehr pflege, dann fühle ich mich wie auf eine Art, wie als ob ich ankomme an einem Ort, wo ich vorher gar nicht gedacht habe, dass es meine Heimat sein könnte. Also je mehr ich mich dieser unsterblichen Eigenschaft und auch dem unsterblichen Menschen, man sagt eben eigentlich aus dem Lateinischen dem Ego, also nicht im Egoismus, sondern der eigentliche Mensch, das Ich, die Anthroposophen sagen dem auch Ich, das ist der eigentliche Mensch, Ego, Ego und Person, wird da unterschieden, oder man kann auch Individualität und Person sagen, je nach Sprachgebrauch, aber aus dem Lateinischen heraus wird das Ego gesagt, das ist eben dieser unsterbliche Aspekt mit Wille, Liebe, Weisheit, das ist der eigentliche Mensch, und der hat seinen Vertreter runtergesandt, das ist die Person, die auch drei Eigenschaften, Haupteigenschaften hat. Und je mehr wir uns diesem Ego oder der Individualität nähern, umso leichter scheint es zu sein, dass das Leben gelingt. Und das hat eben etwas, wo man auch erstmal versuchen muss, da ein bisschen einzuordnen, weil die Felder, die um die Person herum sind, das sind die Ursachen. Oder das ist sozusagen die Idee. Und die Form, das ist die Person, die auf dem Stuhl sitzt. Und wenn wir jetzt uns auf die Form fixieren und versuchen, an der Form alles Mögliche zu machen, dann tun wir eigentlich ja nur im Materiellen was ändern. Wir tun ja eigentlich nur auf der horizontalen Ebene was ändern. Aber faktisch wird zuerst die Idee geboren und dann kommt die Form. Und wenn wir auf der Ideen- oder auf der unsterblichen Ebene etwas ändern, dann wirkt sich das ganz natürlich auch im Feld der Person aus, als Form. Erst kommt der Gedanke und dann kommt eben auch die Tat, normalerweise. Und das ist eigentlich das Geheimnis, das im Spirituellen so als Anfang nur dient, ist, dass man zunächst mal sich eine Vorstellung macht von dem eigentlich, was man eigentlich möchte. Ja, und als Idee sich das entsprechend entwickelt und dann entsprechend die Gefühle oder die Begeisterung hineingibt, damit es auch zu einer entsprechenden Realität wird. Das ist so ein Schritt, den man machen kann. Aber das ist durchaus sehr effizient. Noch effizienter ist eben dieser innere Kontakt mit dieser Unsterblichkeit. Scheint für uns zunächst mal weit weg, aber stellen wir uns mal vor, der eigentliche Mensch zieht aus dem Körper aus. Was passiert dann? Innerhalb kürzester Zeit ist der Körper verfallen. Ja, es ist eigentlich nur ganz wenig, was es eigentlich ausmacht, dass der Körper überhaupt lebt. Also vor und nach dem Tod sind eigentlich die Atome im Prinzip ganz genau gleich. Nur die Ordnungskraft, die alles zusammenhält, ist anders oder ist raus. Und genau diese Ordnungskraft, das ist der unsterbliche Mensch. Der sorgt dafür, dass der Körper belebt bleibt. Und wenn er sich zurückzieht, verfällt er. Also müsste es eigentlich jetzt mal rein von der menschlichen Logik leicht zu verstehen sein, dass es viel interessanter ist, sich mit dem unsterblichen Menschen zu identifizieren, als mit dem, was eben sowieso vergeht. Und dass man das trainieren kann, oder dass man da einen Zugang dazu gewinnt, ist eigentlich die Aufgabe der Meditation. Also nicht unbedingt, dass man jetzt einen Vorteil gegenüber dem Konkurrenten gewinnt, sondern Meditation ist ein integrativer Prozess. Das heißt, ich versuche mehr und mehr, mich in das Ganze einzugliedern und meinen Platz im Ganzen zu finden. Also nicht etwas Besonderes hervorzubringen oder eine besondere Leistung, sondern ich merke, dass ich mich selber mit dem Ganzen immer mehr als eins fühle und mehr verschmelze. Und das sollte dann nicht nur ein Zustand sein, der in der Meditation eine Bedeutung hat, sondern eben der wirklich alltäglicher Zustand ist. Und natürlich, klar, es ist nicht etwas, wo einem so ohne weiteres geschenkt wird. Es braucht einfach eine gewisse Vorarbeit. Und eines der Vorarbeiten ist eben dieser Vergebungsprozess, dass eben die Dinge, die den Alltag blockieren, dass die sozusagen aufgelöst werden, also diese Reinigungsarbeit. Das ist eben dieser Weisheitsaspekt, ja, die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu reinigen und auch die Unglücksfälle bzw. die Schwierigkeiten als einen Teil dieses Reinigungsprozesses anzuerkennen. Das ist schon mal ein Riesenschritt. Wenn ich das nämlich schon verstanden oder sagen wir, akzeptieren kann, dann habe ich schon einen ganz, ganz wesentlichen Schritt gemacht. Und dann heißt es eben, dass ich das Größere, das in mir wirkt, schon mal als höchste Instanz anerkenne. Und nicht irgendwelche menschliche Autorität, noch irgendwelche Fähigkeiten, noch irgendwelches Wissen, noch irgendwelche Besitztümer, noch irgendwelche Vermögen oder Unvermögen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, die Bereitschaft, sich reinigen zu lassen. Das Schicksal hilft mir, wenn nicht geschieht, was ich will, geschieht das, was besser ist für mich. Ja, das ist so ein geflügeltes Wort. Das hat damit zu tun, dass die innere Bereitschaft ist, dass meine Persönlichkeit noch nicht abgerundet ist und dass nicht durch meinen Willen, den ich mir vorstelle, die Abrundung geschieht, sondern durch eine innere Instanz, die ich vielleicht im Augenblick noch nicht verstehe. Aber je weiter ich in diese Thematik vordränge, umso leichter fällt es mir, diese Zusammenhänge innerlich schon vorauszuahnen. Und dann kann ich auch im Voraus schon anfangen, selbst aktiv zu reinigen. Eine Situation schon bereinigen. Also ich kann mir sogar schon, wenn ich weiß, ich begegne heute einer schwierigen Person, ich fange dann schon am Morgen an, die Beziehung zu reinigen, weil die Information, was nicht in Ordnung ist bei mir, was noch als Defizit oder als Unvermögen da ist, die habe ich ja schon, wenn ich an die Person denke. Ja? Also wir sind dauernd mit anderen verdrahtet, wenn man so will, in Verbindung und ich habe ständig alle Informationen, die ich brauche für meine Weiterentwicklung. Ich brauche es eigentlich nur umsetzen, aktiv umsetzen und nicht mehr dem anderen die Schuld zuschieben, dass der jetzt die Ursache dafür ist, dass es mir so, so oder so geht. Es gibt keine Schuld. Und die Personen sind nur Schauspieler, die im Grunde genommen einen höheren Auftrag ausführen, und zwar nur für mich. Es ist nur für mich da, das, was ich wahrnehme. Und wenn ich mich ändere, habe ich eine andere Wahrnehmung. Das ist eben das große Geheimnis. Die Wahrnehmung ändert sich nicht, indem ich die äußeren Verhältnisse anders arrangiere. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad auch machen. Aber grundsätzlich ändert sich mein Zustand und auch der Zustand der Welt, wie ich sie wahrnehme, indem ich mich ändere. Ich verändere die Welt, indem ich mich ändere. Das ist grundlegende Botschaft. Und es ist eine Hilfe, wenn ich zunächst mal mich auch selber als Schauspieler ansehe. Ich habe eine bestimmte Rolle im Leben. Und ich darf auch immer über die Rolle lachen, die ich selber ausführe. Also ich muss nicht immer alles ganz ernst nehmen. Und ich mache auch manchmal Fehler. Ne? Ja, ist doch lustig. Ne? Ja, tun wir dann wieder korrigieren. Machen es anders. Also, ne? Also dass ich immer begreife, dass das, was ich als Person darstelle, ja gar nicht absolut und sakrosankt ist, sondern das ist etwas, wo fehlbar ist. Und wir haben alle Vergnügen an dem, was mal falsch läuft. Ne? Da lachen wir am meisten. Natürlich lachen wir lieber über einen Clown, der eben das als Profession macht, aber über uns selber lachen, das ist ein bisschen schwieriger. Ne? Aber das ist der erste Schritt, damit man mal freier werden. Dass man über sich selber lächeln kann, wenigstens immer sich nicht runtermacht. Also nicht fertig macht oder demütigt in dem Sinn, dass man sich als etwas Schlechtes oder als was Ungehobeltes oder so ansieht, sondern da ist jemand, der hat eine Rolle und ich kann dem zuschauen und ich lächle darüber. Und wenn was falsch läuft, ja, tut mir leid. Also es fällt einem leichter, auch mal eigene Fehler zuzugeben. Und ich habe mal jemanden gekannt, der hat schallend über sich selber lachen können. Das ist wunderbar. Also so Menschen sind ein Segen. Das ist befreiend, über sich selber lachen, dass du die Situation eben nur in ein ganz anderes Licht hineinstellen. Man muss sich nur vorstellen, was passiert, wenn jeder auf seiner Meinung besteht. Und eben, das Problem ist die Selbstsucht. Die Selbstsucht ist eigentlich die Äußerungsform, wenn ich nichts an mich rankommen lasse, wenn ich jede Demütigung abwehre und sage, das ist ungerecht und versuche da dagegen zu halten. Ein typisches Beispiel in der Literaturgeschichte ist der Michael Kohlhaas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dem eine Ungerechtigkeit angetan wurde, er musste da sein Schnapsfass an der Grenze leeren und der ist dann so erbost gewesen über diese Ungerechtigkeit, dass er zum Brandschatzer und Mörder geworden ist. Also der war nicht in der Lage, mal schicksalsmäßig was einzustecken. Also die Fähigkeit, mal eine 5, eine gerade Zahl sein zu lassen und nicht unbedingt sich immer rechtfertigen zu müssen. Das ist die Fähigkeit, sich aus der Persönlichkeit mal in eine Metaebene, also eine höhere Perspektive zu begeben und auch mal zu lächeln. Ja, mal was anzunehmen. Ah, das ist, ja, ich habe jetzt wieder eine Gelegenheit zum Reinigen. Ich nehme das mal an. Ah, ist interessant, was du da über mich erzählst. Ja, gut. Danke. Ja, das mal so annehmen. Also diese Distanz zur Person, zur eigenen Persönlichkeit, versuchen mit Kleinwissen im humoristischen Sinne, im lockeren Sinne, versuchen aufzufassen. Und dann mit der Zeit eben das Bewusstsein, es gibt noch etwas, wo über dem ist und die Reinigung hilft mir, mich meinen Geist zu befreien und die Liebe zu dem Ganzen hilft mir, mich überall verbunden zu fühlen, mit allen Menschen in jeder Situation einen Weg zu finden, wo ist das Verbindende, ja, dass ich nicht mehr das Trennende im Fokus habe, was der Verstand ja normalerweise macht, immer weiter trennt, sondern was verbindet mich jetzt mit der Person, die mir jetzt auf den Geist gegangen ist, zum Beispiel. Ja, welcher Anteil ist jetzt da in mir, der jetzt gereinigt ist? Wenn er gereinigt ist, nehmen wir mal an, der ist gereinigt. Ja, was verbindet mich jetzt mit der Person? Dass ich so dieses Einheitsprinzip versuche, als ganz praktisch zu suchen, indem ich mir den Anteil der Person bewusst mache, der mit mir eine Verbindung schon natürlich eingeht. Das ist ein Teil unsterbliches Bewusstsein, das ich dadurch fördere. Und der andere Aspekt, das ist der höchste Aspekt, das ist der Willensaspekt, der äußert sich darin, dass ich grundsätzlich versuche, das Beste aus einer Situation heraus abzugewinnen. Egal wie die Situation ist, versuche immer das beste Ergebnis oder das Positive in dem abzugewinnen. Ich habe letztens mal einen Film gesehen, das war also ganz interessant, da war ein Pfarrer und verschiedene andere Personen zugange und es ist ganz wild zugegangen. Der Pfarrer, der hat grundsätzlich das Positive in der Situation gesehen, egal was passiert ist. Und das ist eine ganz abstruse Situation gewesen. Die anderen beteiligten Personen, das waren ganz wilde, unbeherrschte, die haben dann mit dem Gewehr rumgeballert und alles Mögliche gemacht. Und da war auch eine Katze, die war auf dem Baum und waren Raben noch auf dem Baum. Und der eine, der ist so wild geworden, der hat dann einfach wahllos auf diese Raben geschossen und hat die Katze erwischt. Die ist dann vom Baum runtergefallen und das sagt der Pfarrer. Und das hat mich dann wirklich auf eine Art ein bisschen erschüttert. Ja, so eine Katze kann ja nichts dazu, dass da die mit den Raben ein Problem haben. Hat er dann gesagt, ja, das war jetzt sowieso Zeit, dass diese Katze sterben musste. Die hat sich innerlich entschieden, jetzt abzuleben. Ja, das ist auf eine Art die ganze Sache fast ein bisschen ins Komische hereingezogen oder vielleicht schon fast ein bisschen abstrus, aber es ist etwas, wo fast ein bisschen beschämend ist für uns, weil wir manchmal uns viel mehr aufs Negative konzentrieren, als auf das, was eigentlich so der seelische Auftrag oder was eigentlich so aus dem heraus als Botschaft, als positive Botschaft noch für uns was zu sagen hat. Man kann sich darin üben, einfach nur mal daran denken, was ist jetzt das Positive an der Situation. Man muss deswegen die Augen nicht verschließen vor dem, das ist Quatsch. Ja? Sondern was für ein Lernprozess oder was für ein positives Zeichen oder Signal möchte mir das vermitteln. Es gibt so eine Geschichte von Jesus und seinen Jüngern, allerdings nicht in den normalen Evangelien, sondern in einem anderen Evangelium, das ich mal in der Hand hatte. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern an einen toten Hund, der schon halb verwest ist. Und dann Jünger wenden sich entsetzt ab, ne, das stinkt ja schon, und so. Und dann Jesus bleibt stehen und schaut sich den Hund an und betrachtet ihn einfach eine ganze Weile. Und dann plötzlich sagt er, was für ein wunderbares, wunderschönes Gebiss. Sieht ihr das schöne Gebiss an dem Hund? Und die anderen sind vor Entsetzen starr und wollen sich abwenden. Ja, anderes Beispiel noch, der Franz von Assisi, und der saß in einer Runde von Leprakranken und die haben, was halt ein Franz von Assisi so seine Art war, er hat sich mit allen natürlich eins gefühlt und hat auch mit Leprakranken aus einer Schale getrunken. Okay. Da haben sie dann diese Schale rumgereicht und vor ihm war ein Leprakranker, der hat seine Lepra-Erkrankung in Berührung gebracht mit diesem Gefäß und dann ist Blut in das Gefäß reingeflossen. Und was hat der Franz von Assisi gemacht? Hat er das verweigert? Nein, er hat es mit Entzücken getrunken. Ja, weil wir müssen ja nicht unbedingt da machen, aber was mir wichtig ist zu verstehen, ist die Fähigkeit, in dem Gegenüber oder in dem, was einem passiert, die überpersönliche Botschaft oder den göttlichen Impuls wahrzunehmen. Was auch dazu führt, ich meine, diese Geschichten vom Assisi, vom Franz, dass er mit Vögeln kommuniziert hat oder dass ihn die wilden Tiere nichts gemacht haben. Das hängt eben mit dem zusammen, dass er in dieser Einheit ständig bewusst war. Da macht einem niemand was. Wenn man selber keine Aggression oder keine Verletzung in sich hat, dann macht euch niemand was. Geht gar nicht. Ihr werdet nicht angegriffen oder sonst irgendwas. Ihr könnt zu Nachtzeiten irgendwo unter den Wildsten spazieren gehen, die machen euch nichts. Es gibt so Beispiele aus Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, wo junge Frauen, die Russen sind ja nicht unbedingt zimperlich gewesen mit den Frauen, aber junge Frauen haben sich oftmals bei den russischen Soldaten aufgehalten und manche sind vergewaltigt worden und anderen ist nie was passiert. Und warum ist das wohl so? Die waren genauso hübsch oder nicht hübsch oder je nachdem, vital oder attraktiv. Aber manchen ist eben gar nichts passiert, kein Haar gekrümmt und andere, die haben ständig Probleme gehabt. Und das liegt eben an dieser inneren Gewaltlosigkeit, die wirklich den Spiegel in der Außenwelt provoziert. Wir kommunizieren, wir kommunizieren mit Worten oder mit dem, was wir tun oder nicht tun. Aber in Wirklichkeit kommunizieren wir mit dem inneren Feld. Andere reagieren nicht auf die Worte, sondern auf das, was wir ausstrahlen. Und es ist viel interessanter, an der Ausstrahlung zu arbeiten, als Kommunikationstraining zu machen. Es ist auch gut, ja. Aber nachhaltiger und effizienter ist eben diese Arbeit an sich selber. Ja, also das ist jetzt das Thema Lebenskraft, Infektionskrankheiten, wir haben da unmittelbar was zu tun und Herz, Kreislauf und all diese Sachen, Temperamentsprobleme. Wenn man sich schlapp fühlt, wenn so Wetteränderungen da sind, dann ist einfach ein Zeichen dafür, dass einfach das Temperament noch nicht so ganz unter Kontrolle ist, wie es eigentlich im harmonischen Sinne ist. Der Künstler ist eigentlich ein prädestiniertes Beispiel, der aus diesen zwei verschiedenen Bereichen Ideen, Inspiration schöpft. Der ist in zwei Welten zu Hause gleichzeitig, im physischen, stofflichen und gleichzeitig auch in der Inspiration oder Intuitionswelt. Das ist so der typische Künstler, zeichnet sich aber auch aus, dass er ein sehr schwankendes Temperament hat. Und dieses schwankende Temperament ist nicht unbedingt ein Ziel, aber ein Ausdruck von dieser Zwei-Welten-Zugehörigkeit, also dass ich mich quasi im Diesseits und im Jenseits mehr oder weniger bewusst aufhalten kann. Und das Künstlertemperament ist eine Möglichkeit, Ideen, feinstoffliche Ideen in der Wirklichkeit umzusetzen. Und das können wir auch. Wir haben manchmal Ideen und Eingebungen, die uns helfen, im Alltag bestimmte Probleme viel eleganter zu lösen. Und das ist so dieser Kanal, der, je mehr wir uns dem öffnen, mehr auch für ganz natürliche, alltägliche Dinge eine Rolle spielen kann. Wir machen Begegnungen mit Menschen, wo wir denen etwas geben, unter Umständen, die sich dann überschwänglichst bei uns bedanken, wo wir gar nicht wissen, aha, da ist von unserer Seite gar kein besonderer Impuls und trotzdem ist etwas Besonderes angekommen beim anderen. Also es gibt dann so eine gewisse Magie im Zusammenleben und auch in den Begegnungen, die wir im Alltag haben, die wirklich etwas Besonderes beinhalten, wo wir auch Belehrung unter Umständen von anderen Personen erfahren, die so unscheinbar sind, die unter Umständen nicht als etwas Besonderes erscheinen, aber wo wir etwas bekommen, wo wir tatsächlich für uns einen großen Gewinn daraus ziehen können. Auch an Erkenntnis, an Liebe und an Lebensqualität letztlich. Und das hängt damit zusammen, wie weit dieser Kanal zum Inneren offen ist. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind natürlich die Folge von Verkrampfung und je mehr wir uns auch überfordern mit unseren alltäglichen Pflichten, umso mehr wird auch die Lebenskraft beeinträchtigt. Verkrampfungen und solche Erscheinungen, die haben dann damit was zu tun. Und im Grunde genommen geht es darum, dass wir gemäß unseren Fähigkeiten und unseren Möglichkeiten versuchen, unser Leben zu gestalten. Nicht etwas versuchen, ehrgeizmäßig durchzuboxen, was außerhalb unserer Möglichkeit liegt. Da hängt es ja auch ein bisschen davon ab, inwieweit ich mich auf das bescheiden kann, was mir zur Verfügung steht und das andere übergeben kann. Da haben wir wieder das Thema Demut, ja, dass ich meine Persönlichkeit so einschätzen kann, dass ich mich nicht vor Ehrgeiz zerfresse, wenn irgendwas nicht gelingt, sondern eben auch dankbar annehme, das, was mir als Möglichkeit zur Verfügung ist und die Kräfte fließen lassen kann. Oftmals ist es so, dass ich durch die Hingabe oder das Übergeben anderen die Möglichkeit gebe, aktiv zu werden. Wenn ich alles selber machen will, dann bin ich plötzlich überfordert und ja, Kontrolle auszuüben bedeutet zum Schluss, dass ich im Grunde genommen mich permanent überfordere. Und dieses freie Fließen der Kräfte ermöglicht einfach ein gesundes Herz- und Kreislaufsystem. Das man auch mit dem vernünftig klarkommt. Und da brauchst du auch keine Arterien, Erweiterungen und all diese Sachen. Klar, das gehört dann natürlich dazu. Das Herz- und Kreislaufsystem fließt ganz normal. Und wenn ich auch meinen Stoffwechsel nicht unnötig belaste durch zu viel Säure, sondern sehr viel basig mich ernähre, dann habe ich sowieso schon mal die Möglichkeit, viel eher gegeben, dass im ganzen Herz-Kreislauf-System, dass es organischer fließt. Ja, das ist also Harmonie, wäre so das Thema zu meditieren. Und ich kann mir sogar vorstellen, aus meinem eigenen Leben ein Kunstwerk zu machen, indem ich mir mich organisch versuche, in meinen eigenen Körper, meine Befindlichkeit und meine Umgebung so einzugeben, dass das alles wie ein Gemälde oder wie ein Kunstwerk wird. Und das Meditieren über Kunstwerke, über gute Werke kann auch helfen, Herz-Kreislauf-Probleme in den Griff zu bekommen. Das ist so ein gutes Mittel, das zusätzlich noch eine Hilfe sein kann. Ja, das wäre jetzt zu dem heutigen Thema. Wenn es da Fragen oder Diskussionsbeiträge noch dazu gäbe, können wir noch darüber sprechen. Was sagst du?
Das ist dann auch ein Wirken mit den Informationen. Das braucht Zeit, ich denke.
Ja.
Das ist doch schon relativ viel, wo du uns da
zumutest.
Nein, das tut man nicht, sondern wo du uns da näherst oder öffnest. Das Gebiet wirklich halt auch nicht selbstverständlich ist, wo man sich erinnern muss, leben. Und ich denke, da braucht es auch Zeit, um das. Dass sich das auch erfüllt.
Was jetzt vielleicht noch eine Frage wegen der Krankheiten. Was ist denn zum Beispiel bei Kindern, kleinen Kindern, die schon Leukämie haben oder so?
Also bei der normalerweise ist es so, dass die Kinder ein Schutzsystem seitens der Eltern haben, bis zur Pubertät. Und erst dann haben sie eigentlich ihre eigenen, also viel stärker ihre eigenen karmischen Verstrickung kommt dann zum Vorschein. Aber wenn ein Kind schon sehr früh mit krassen Krankheiten zu tun hat, dann hat es immer was mit den Eltern zu tun, dann fehlt dieser Schutz, dann sind eben diese unbearbeiteten Dinge, die eben von Eltern her nicht bereinigt wurden, die werden dann auf die Kinder übertragen, und die Kinder nehmen vom Systemischen her, wenn sie offen sind, versuchen die das System durch ihre Gegenwart zu stabilisieren. Das heißt, sie nehmen dann lieber die Krankheit, als das System in Frage zu stellen. Also es geht eigentlich immer darum, dass die Eltern ihre Sachen, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Grundsätzlich.
Also bei der Tür ja eigentlich auch, die
Tür genau so.
Also Fuf.
Ja.
Also wenn ich jetzt einen Hund habe,
wenn der krank wird, der Hund.
Du hast jetzt irgendwie mit dir ein grosses Problem, eine Frau, etwas, ein Ding, das du nicht gelöst hast für dich.
Mhm.
Oder? Oder in, wenn sie krank da rein, kannst du sagen. So, dann kann das sein, dass das dir, so sehr oft eigentlich, dass dir das eigentlich wie austreibt, dass es einfach in der Form von einer Krankheit. Also er nimmt dir das eigentlich wie ab.
Das kann dann sein eigenes Kind sein, oder?
Ja, und dann ist man eben so weit. Also ist eigentlich so die Pflicht auch dahinter. Also wirklich schon, dass man auf sich selber schaut und das Zeug eigentlich für sich geregelt hat. Oder?
Ja.
Es ist nicht einem selber, wo man Mühe hat, sondern man übertreibt es wirklich auch. Also beispielsweise eben die anderen nehmen es für sich aus. Es ist nicht so, dass wir es jetzt geben, sondern sie nehmen es vor allem mit.
Und wie ist das mit Behinderungen?
Also Behinderungen, da kann man auch grundsätzlich, meine ich, also die Welt ist eine Einheit. Und dass ich jetzt ein behindertes Kind habe, hat was mit mir zu tun, ob ich das jetzt will oder nicht. Ich habe es. Ja.
Mhm.
Und da müssen auch Felddeformationen von vornherein da gewesen sein, sonst würde das behinderte Kind nicht dort geboren werden. Also da muss irgendwas gedemütigt werden bei den Eltern. Aber dass überhaupt das Kind sich bereit erklärt, in so einer Familie Einzug zu halten, hat auch natürlich auch was mit dem Kind selber zu tun. Das heißt, die Willenskraft, die ja die oberste Instanz ist, die wurde missbraucht. Und deswegen ist der Körper gedemütigt. Ja, also körperliche bzw. Behinderungen haben immer was mit Missbrauch von Willenskraft zu tun. Das heißt nicht, dass das ein weniger weit entwickelter Mensch ist. Sie können sehr hoch entwickelt sein. Ja. Aber die müssen eben nochmal diese Demütigung über den Körper erfahren, und dadurch kann eben das Geistige und das Seelische viel mehr zum Leuchten kommen. Das ist ja immer so. Das ist interessant. Am Anfang vom Leben ist die Freude, die körperliche Vitalität im Vordergrund. Und am Ende vom Leben die Geistigkeit, die geistige Freude. Und das sieht man ja bei Menschen, die älter sind, die werden weniger vital, aber die können unter Umständen Strahlen entwickeln, wo wir nichts mehr dazu sagen können. Je nachdem, welche Entwicklungsmöglichkeit so ein älterer Mensch jetzt in Anspruch nehmen konnte. Also das Körperliche ist eigentlich, sagen wir mal, die Niederlage des Geistigen. Ja, wenn das Körperliche vital ist, dann machen wir ja viel mehr Fehler. Ja, die Leute, die eben im Sommer rausgehen, die holen sich die Probleme, die sie im Herbst verarbeiten. Ja. Ja. Aber wenn man sich die Probleme geholt hat, dann wird man sich weiterentwickeln. Dann sucht man die Möglichkeit, über das hinauszuwachsen. Und das hat alles eine innere Ordnung. Wenn das Körperliche gedemütigt wird, jubelt der Geist. Wenn der Geist gedemütigt wird, jubelt der Körper. Und je nachdem, wo ich jetzt gerade stehe oder in welchem Prozess ich drin bin, wird das ein oder andere geschoben oder gedrückt oder gezogen. Normalerweise werden wir gezogen und geschoben, aber wenn der Mensch anfängt, seine eigene Kräfte zu regulieren, dann macht er das bewusst natürlich. Ne? Dann wird er sich ganz bewusst, ich tue jetzt zum Beispiel jede Woche einmal fasten, heute, Heute ist mein Fastentag, gibt es nichts zu essen. Ja? Wenn ich dann bewusst die körperliche, instinktmäßige Reaktion zurücknehme, dann jubelt der Geist. Da ist der Geist klar und freier. Genauso das kalte Duschen. Ne? Einmal so einen kalten Guss in den Körper, das ist wie eine Elektrisierung, ist das. Aber wenn ich natürlich jeden Tag kalt mich in so einem, was weiß ich, Becken begebe, ja, dann tut es meinem Körper überhaupt nicht gut. Aber so ab und zu mal ein Impuls, das ist gut für den Körper. Sich mal so einer besonderen Situation auszusetzen, das bringt eine Vitalisierung. Und das Verhältnis Seele und Körper, das muss man immer versuchen zu verstehen. Und wenn ich selber das reguliere, ja, jetzt ist mal Zeit, den Geist klar zu machen, das Herz frei zu machen, und dann kann man mal auf was verzichten, ganz bewusst. Ja, also Fasten ist ein sehr gutes Mittel, um gesund zu werden. Ja, nach dem Krieg sind die Leute gesünder gewesen als heute. Ne? Die haben weniger gegessen und dadurch weniger Schlangenarten gesehen. Ja. Und jetzt bei solchen Behinderungen, wenn man das von sich trennt, wird man seine Chance für so ein behinderten Kind, kann ja eine wunderbare Sache sein. Das kann zu einer Explosion von der Entwicklung führen. Weil die haben manchmal so eine Liebe und so eine Hingabe, die, ja, das ist unglaublich, was die aufstellen können.
Ja, ich frage mich, ich arbeite schon seit Jahren mit Schwerstbehinderten. Mhm. Und ich sehe natürlich auch Konflikte zu den Eltern, mhm, und zu den Kindern oder auch Erwachsenen, ja, was auch immer. Ja, und ich frage mich immer, warum? Mhm. Und ja.
Warum fragen Sie uns Elefanten nicht?
Ja, aber weißt du, wenn ich so einen Schwerstbehinderten ins Bett tue, ich habe ihn auf den Armen, je nachdem, wie ich mir den Zweck bin, denkst du mir schon, ja.
Wir lernen dadurch Demut. Dass wir uns nicht mehr fixieren auf Fähigkeiten, auf normale Menschlichkeit, auf die menschlichen Fähigkeiten. Wenn du mit einem Behinderten arbeitest, kannst du nur gesund bleiben, wenn du mit vollem Herzen an die Sache dran gehst. Wenn du jetzt sagst, ja, warum hat der das und wieso und warum?
Ja, gut, das habe ich schon gelernt, ja, in den Jahren. Das könnte sie nicht mehr machen. Das ist schon klar. Aber ab und zu kommt es mich wieder einmal verzweifelt von den Eltern. Und ja, wie die ganze Familie kaputt geht. Ja.
Wenn das Herz offen ist, ich habe ja die Erfahrung mit meinen Schülern. Es gibt Schüler, die haben, ja gut, das ist natürlich lange nicht so dramatisch wie bei der Behinderung, aber ich habe auch Kinder mit ADHS und schwerste motorische Störungen, alles Mögliche, also wo du nie denken würdest, denen kannst du was beibringen. Das ist also manchmal.
Doch, ja.
Ja? Und ich habe vorher immer gedacht, ja, denen musst du doch was beibringen, die müssen Leistung bringen. Ja, diese Fixierung auf Leistung, auf Ergebnisse und so. Ne? Man wird da auch zusätzlich gepusht und sozusagen animiert. Ja? Aber bei manchen geht es wirklich nicht. Und die verliere ich auch, wenn ich anfange zu pushen. Mhm. Und wenn ich aber mein Herz total ratzeputze frei mache von der Vorstellung, sie müssen irgendwas Bestimmtes erreichen.
Sie müssen auf das Konzert üben.
Ja, zum Beispiel, ja. Ich muss bereit sein, all die Niederlagen und das, was da was durch ein Versagen entsteht, 150-prozentig anzunehmen. Wenn ich den Raum, den vollkommen freien Raum in mir schaffe, geschieht das Wunder. Es geschieht das Wunder, wirklich. Mhm. Und solange ich was will, komme ich immer in diese Demütigungssituation. Da wird immer noch eine Reinigung bei mir stattfinden müssen. Wenn ich das Herz vollkommen frei mache, blank putze, ist das Wunder nah. Und wenn ich das vermitteln kann, jemand, der jetzt bei so einer Behinderung, wenn ich wirklich in diese vollkommene Hingabe und Annahme gehen kann, auch von dem, was die Eltern mir, ja, von den Behinderten mir zurückspiegeln, dann kann das Wunder, ja, es gibt Dinge, die können wir uns nicht vorstellen, aber die gibt es. Mhm. Ja. Und Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Wunder vollbringen sollen, aber diese Wunder geschehen, sind natürlich. Ja, aber für uns sind sie unvorstellbar zunächst einmal natürlich. Aber es ist für uns jedes Mal, wenn wir an dem Verstandesproblem zweifeln, dann ist eigentlich ein Zeichen dafür, da muss was gereinigt werden in uns. Und wenn wir das als solches annehmen können, dann geht es immer weiter. Es öffnet sich immer mehr das Spektrum. Es öffnet sich. Und es geht einem sicher nicht schlechter. Ganz im Gegenteil. Ja. Man kann sich da noch ein bisschen vertiefen. Herzkreislauf, ist jeweils immer das Heft dazu. Es gibt dann andere Sachen, die ich da mitgebracht habe. Interessante Dinge, nehmt euch mit. Wirklich für euch. Ja? Gut, dann machen wir hier Schluss. Mal schauen, was haben wir hier.